Werte, kommt bitte, hey, da kann ich doch, es sind ja nur Worte und so weiter. Ist nicht so, weil es ist wirklich eine Kultur.
Gestalten oder nur reagieren, was entscheidet? Das erfährst du hier mit herausragenden Persönlichkeiten an meiner Seite. Gestalten statt jammern. Ich bin dein Host, Kai-Michael Kissebert. Ja, hallo, schön, dass du heute da bist in unserem Podcast. Zu Gast ist heute Christopher Schmidt von der Agentur Martin Eckhardt-Schinski in München. Und zu den Kunden gehören Namen, die jeder schon mal gehört hat, wie Leica, Hilti, Engel und Völkers. Und es ist letztendlich eine Agentur, die Markenidentität mitgestaltet. Und Christopher ist Partner bei Martin Eckhardt-Schinski und ich freue mich auf das Gespräch heute. Hallo Christopher.
Grüß dich Kai. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Christopher, wir sprechen ja heute über Werte und Identität und du bist Partner bei einer sehr renommierten Markenberatung, kommst aus der klassischen Werbung, wenn ich richtig recherchiert habe. Beschreib uns vielleicht mal den Moment, wo es für dich klar war, dass du aus der klassischen Werbung rausgehst und dann rein in die Markenberatung und nicht mehr schlicht Kampagnen managen, sondern wirklich Identität und Unternehmen von innen heraus mit verändern möchtest.
Also bei mir war es eigentlich so, vielleicht fange ich sogar noch mal ein bisschen früher an. Also früher war ich sogar was ganz was anderes. Und wenn ich ganz früh anfange, also wenn du mich mit 5 gefragt hast, was ich mal werden will, habe ich immer gesagt Rockstar. Und also nicht so Lokomotivführer oder Astronaut oder sonst was, was normalerweise der gängige Spruch war. Ich habe immer gesagt Rockstar. War auch komischerweise, also ich habe auch Kiss und so weiter, ich weiß nicht, ob man die noch kennt, mit 6 Jahren meine erste Schallplatte gekauft von denen. Und das wurde ich dann auch irgendwann mal zum Glück. Also sagen wir mal, ich hatte nur die dämlichsten Berufe, die man sich vorstellen kann. Telefonauskunft. Ich weiß nicht, ob du das noch, du kennst das noch.
Ich kenne das noch, aber ich kenne auch KISS noch, ja.
Aber viele jüngere Hörer, meine Tochter zum Beispiel, wenn ich das versuche begreiflich zu machen, ja, ich saß da drin, habe gewartet, bis jemand anruft und dem habe ich dann eine Telefonnummer durchgegeben. Es war halt einfach Internet und so weiter, gab es ja nicht. Und das war zum Beispiel mein Job für sage und schreibe 2 Jahre, weil ich halt einfach immer nur geguckt habe, ja, wie kann ich Geld verdienen, um eigentlich die Band groß zu kriegen. Plattenvertrag gab es dann irgendwann mal und so weiter. Ich habe aber immer gesagt, mit 30 ist Schluss. Und habe halt, neben dem mich die Band dann finanziert hat, habe ich dann Studium gemacht, habe BWL studiert, dort dann Schwerpunkt Marketing und habe mich dann immer eigentlich in erster Linie für, ich sage jetzt mal, Marketing respektive Werbung interessiert, weil ich eigentlich dachte, es gibt nur Werbung damals. Mhm. Und deshalb, ganz einfach deshalb, weil ich irgendwo fand, dass Werbung am nächsten an Musik ist. Also auch quasi, weißt du, du machst immer etwas mit Öffentlichkeit. Du beeinflusst in Anführungsstrichen in irgendeine Richtung die Öffentlichkeit. Was anderes macht Werbung und Kommunikation ja irgendwie generell nicht. Und deshalb dachte ich mir, okay, heue ich dann einfach mal bei einer Werbeagentur an. Habe aber dann irgendwann, wurde dann da auch Geschäftsführer relativ schnell, weil mich der Beruf einfach irgendwo schon begeistert hat. Aber es war dann irgendwie auch mal so, dass ich mir dachte, irgendwie fühle ich mich bei jeder Präsentation nicht wirklich gut, weil ich überhaupt gar nicht weiß, ob das dem Kunden gefällt. Und ich dachte mir dann eigentlich immer, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, wenn man präsentiert, nicht in die Beliebigkeit hinein zu präsentieren. Ich kannte es aber natürlich nicht, weil ich niemanden hatte, der es mir beigebracht hat, weil ich war halt einfach in diesem ja, Campaigning, ja, lustige Idee und ja, am Ende des Tages muss alles irgendwie lustig und memorierbar oder sonst irgendein Scheiß sein. Und das hat mich irgendwie gestört. Und dann habe ich mich irgendwie so auf die Suche gemacht nach einer Agentur respektive Markenberatung, die halt eben alle Marken betreut, die mich begeistert haben. Und da ich schon immer einen sehr starken Interior-Fimmel hatte, ich nenne es jetzt einfach mal so, habe ich mich mal umgeguckt, wer denn die Marken, die mich so im privaten Umfeld begeistern, werde ich dann betreut. Also das war zum Beispiel Occhio. Also ich hatte auch immer schon Occhio, ein Luxusleuchtenhersteller, eine Occhio zu Hause auch damals schon. Und ich hatte Klassikon-Möbel zu Hause. Diesen Belltable zum Beispiel, der ein oder andere mag ihn kennen. Oder ich hatte ein Alapé-Waschbecken zu Hause. Und komischerweise waren all diese Marken, die hat eine Agentur betreut. Und das war Martin Nekaczynski. Und bei Martin Nekaczynski war ich dann sage und schreibe der erste Account Director, den es dort gab, also überhaupt der erste, der sich mal so über Finanzen und Prozesse und so weiter Gedanken gemacht hat. Weil davor wurde was eigentlich eher so atelierhaft geführt. Es gab einfach nur Designer und die zwei Geschäftsführer, also den Peter Martin und den Daniel Kaczynski damals. Und ja, und dort habe ich dann eigentlich erstmal erfahren, dass es halt eben diese Präsentationen gibt, die nicht nur beliebig sind, die aber dann so gebaut werden müssen, dass du halt am Ende des Tages immer auf deine Identität einzahlst. Das heißt einfach, alles, was du tust, jede Produktkampagne, jede Information sogar über dein Produkt, hat am Ende eigentlich nur ein Ziel, nämlich die Marke zu stärken. Heißt aber, du musst die Marke erstmal definieren. Und das ist wirklich krass und das ist auch echt wieder immer wie etwas, was mich echt begeistert in meinem Beruf und was ich einfach super gerne mache. Wir starten ja jedes Projekt erstmal mit einer Analyse. Und ein Teil dieser Analyse ist halt einfach immer, dass wir Tiefeninterviews führen, logischerweise auch mit Management. Und jetzt haben wir zum Glück, wie du eingangs schon gesagt hast, sehr renommierte Kunden auch von Zeiss über Hans Grohe etc. pp. Also wirklich auch große, sehr erfolgreiche, nicht nur deutsche Unternehmen, aber sehr, sehr viele deutsche Unternehmen. Und da kommst du dann hin und die sind natürlich alle erfolgreich, ansonsten stünden die da nicht und würden irgendwie 1,3, 1,4, 1,5 Milliarden oder noch mehr machen. Aber wenn du die zum Beispiel über die Marke fragst und du fragst sehr viele, sehr schlaue Menschen dort in diesem Unternehmen, habt ihr denn Werte? Was ist denn eure Vision? Wie läuft denn eure Mission? Wie stärkt ihr denn die Vision überhaupt in eurem Unternehmen? Kriegst du immer eine Antwort logischerweise, aber von jedem eine andere. Und dann musst du dir logischerweise die Frage stellen, wie ich eingangs schon gesagt habe, auf was zahlst du denn ein, wenn jeder schon sogar im Management irgendwie eine andere Meinung oder Antwort oder sonst irgendwie etwas zu seiner eigenen Marke hat? Da wird schwierig. Ja. Und das ist immer etwas, mit dem wir logischerweise dann beginnen. Wir sperren alle Leute gemeinsam mit uns ein in einem Workshop, wo wir halt dann eben Werte, Vision und Mission entwickeln. Mhm. Und daraufhin machen wir dann Kreation. Und dann ist es auch nicht mehr beliebig, sondern dann gibt es wirklich etwas wie richtig oder falsch. Und das ist wirklich schön dran, weil jetzt kann ich echt relativ entspannt in Präsentationen gehen, weil ich weiß, klar kann einem irgendwo vielleicht mal eine Schattierung eines Blautons nicht gefallen, aber das, was wir da präsentieren, ist richtig. Also das ist auch richtig. Also ich erlebe auch nie Präsentationen, wirklich nie, wo es heißt, Entschuldigung, das sind wir nicht oder da finden wir uns nicht wieder oder ihr habt es nicht verstanden, passiert uns nicht, weil wir eben nach diesem Fahrplan arbeiten und dann ist es eigentlich, zumindest wenn man es kann, ist es easy.
Ja, sehr cool. Du hattest jetzt Occhio als Leuchtenhersteller erwähnt. Was macht es dann in dir persönlich aus, wenn du weißt, du berägst die Identität von einem Unternehmen mit, was jetzt vielen Leuten den Tag erhält? Ist das ein besonderes Gefühl, eine besondere Verantwortung oder ist das so wie jedes andere Produkt dann?
Also für mich, also speziell Occhio, wird bei mir nie so sein wie jedes andere Produkt, weil mich damit einfach echt eine Historie verbindet. Also Occhio war auch so der erste Kunde, den ich bei Martin Nekaczynski dann betreuen durfte. Also betreue ich jetzt schon seit 13 Jahren. Und habe halt einfach diese ganze Aufstiegsphase auch miterlebt. Also Occhio war damals ein Unternehmen, das so roundabout zu 25 Millionen Umsatz gemacht hat. Habe dann sehr, sehr eng auch mit dem Axel Meise, das ist der Gründer, zusammengearbeitet damals. Und da wächst man irgendwie zusammen. Also und ich hatte dann auch das wirklich große Glück, das Vertrauen bekommen zu haben vom CMO, vom Martin und vom Axel halt eben auch, etwas komplett Durchgeknalltes zu tun und das liebe ich an meinem Beruf, also wirklich verrückte Dinge zu machen. Ich sage auch immer, Luxus ist Unvernunft, also deshalb müssen wir auch unvernünftig handeln, weil am Ende des Tages muss Luxus Unvernunft bleiben, weil ganz ehrlich, kein Mensch kauft sich eine Jeans für 800 Euro zum Beispiel, nur damit er weniger nackt ist. Also ein Quatsch, da kann ich mir auch ein Handtuch umbinden für 2 Euro. Also wenn es darum geht, das macht ja niemand, das geht ja um Status. Mhm. Und Status ist immer Unvernunft. Also, ja. Aber es ist halt, ich meine, weißt Unvernunft ist ja auch das, was lebenswert macht, also für mich. Also wenn ich mich in 20 Jahren zurückerinnere, dann erinnere ich mich meistens an unvernünftige Dinge. Mhm. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich die Steuererklärung gemacht habe. Also hoffentlich nicht.
Ja, wäre schlimm, wenn das Aufregendste wäre im
Leben. Ja, genauso ist es. Also das sind ja die Dinge, die einem Freude machen. Keine Ahnung, ich habe viel zu viel Geld für einen Urlaub ausgegeben. Ja, ist dumm, aber es ist auch schön.
Ja, und Quality Time.
Quality Time. Und weißt du, Quality Time ist natürlich auch etwas wie, ich habe erfahren, du hast auch Orchid zu Hause, ist so ein Gegenstand. Und deshalb, jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück. So ein Gegenstand bringt eigentlich Quality Time alleine schon durch, dass er da ist. Durch zum Beispiel Lichtqualität, durch zum Beispiel Steuerungsqualität, durch zum Beispiel dann eben auch dieses Thema, dass es dich immer freut, wenn du siehst. Mhm. Du weißt, dieses Ding hat unverschämt viel Geld gekostet. Das weißt du. Auch wenn ich meine zu Hause sehe, dann denke ich mir auch immer, hängt irgendwie mehr oder weniger ein Kleinwagen über dem Küchentisch. Aber es freut mich jeden Tag, wenn ich sie sehe. Und natürlich ist die Lichtqualität auch eine ganz andere. Und das Thema Licht ist natürlich auch ein extrem krasses, weil jeder, der schon mal bis um 6 in der Früh in der Disco war, bis das Putzlicht anging, der weiß haargenau, was Licht für einen Effekt haben kann. Absolut. Weil wenn das Putzlicht angeht, bist du raus. Mhm. Also da willst du nicht mehr sein. Und das ist halt bei Occhio genau das Gegenteil, weißt du. Ja. Dort merkst du es eigentlich gar nicht. Es ist halt quasi wirklich wie die Sonne in deinem eigenen Wohnzimmer. Und Occhio geht ja auch bis... Laber ich zu viel?
Nee, alles gut.
Occhio geht auch bis CRI 97, also das heißt Color Render Index, also CRI 100 ist Sonnenlicht und Occhio kommt halt trotz LED halt einfach super nah an Sonnenlicht dran und das merkst du.
Ja, es ist halt eine ganz, ganz andere Raumqualität dann auch, wenn das Licht eben passt.
Und, absolut, ja, und das ist wirklich schade, weißt du, wenn du total viel in deine Möbel investierst, aber sie mit einem komplett blauen Licht kaputt strahlst. Also dann lohnt sich's nicht mehr.
Letztendlich muss ja das Gesamtbild stimmen. Und
genau. Ja, uns Gefühl.
Ja, definitiv. Ja. Und apropos Gesamtbild, ihr sagt ja, die Identität ist das wirkungsvollste Tool, um wertebasierende Unternehmensführung zu realisieren. Und eben nicht nur ein hübsches Logo oder die Corporate Schriftart. Und wenn man sich das so auf die Zunge zergehen lässt, heißt es ja auch, dass dann mit viel einhergeht, dass dann vielleicht auch mal ein Vorstand sich bewusst wird, es geht ja erstmal um uns im Innersten und eben nicht darum, dass das vormals runde Logo jetzt auf irgendwie eckig getrimmt wird. Wie sind da deine Erfahrungen? Was löst es in einem Unternehmen dann aus, so ein Prozess?
Sehr gute Frage. Also bei uns ist es so, also Identität ist logischerweise besteht aus bei uns in erster Linie aus Werte, Vision, Mission. Heißt, wenn wir in ein Unternehmen kommen, bauen wir zunächst mal immer das Wertesystem. Wir bauen da immer einen Wertekanon. Und die Werte sind ja immer Leitplanken des Unternehmens. Das ist eigentlich so genauso wie Europa, mehr oder weniger. Weißt du, wir sind alle unterschiedliche Charaktere. Ich bin übrigens Europäer vom Herzen her total. Ich finde es mega hier, zumindest vom Wertesystem. Wir sind ja alle total unterschiedlich. Wir sprechen unterschiedliche Sprachen, sehen unterschiedlich aus, haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Was uns vereint, ist einfach quasi unser Wertesystem. Und genauso ist es im Unternehmen auch. Jedes Unternehmen, vor allem große Unternehmen, sind extrem komplex. Haben unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Fachbereiche, unterschiedliche BUs etc. pp. Dann macht der eine Forschung und Entwicklung, der andere macht Kommunikation etc. Alle haben auch irgendwie dann so ihre unterschiedlichen Brillen auf. Und aber am Ende des Tages muss es etwas geben, was Werte sind, wo sie alle miteinander vereint sind. Mhm. Und dann entwickeln wir sowas wie Vision und Mission auf dieser Wertebasis. Und das machen wir gemeinsam nicht mit dem Marketing, also ganz bewusst nicht, sondern wir machen es mit der Führungsebene. Also da ist logischerweise Marketing mit dabei, aber da ist auch Produkt dabei, da ist auch Vertrieb dabei, da ist logischerweise auch CEO dabei und das ist immer das gleiche Setting. Ja. Und das heißt, wenn wir das entwickelt haben, haben wir es zumindest schon mal mit denen entwickelt, die es am Ende des Tages verantworten und entscheiden. Und dann gehen wir in einen Implementierungsprozess und sagen, auf Basis dieser Werte und auf Basis dieser Vision und Mission, was bedeutet das denn jetzt wirklich für deinen Bereich? Also wenn wir jetzt im Wertesystem zum Beispiel gesagt haben, das muss einzigartig sein, das muss total durchdacht intelligent sein, dann gehen wir zum Beispiel ins Produktmanagement und sagen, wenn du die Werte jetzt komplett ernst nimmst und denkst jetzt einfach mal so, egal wie viel es kostet, etc. pp., wie schaffst du es in deinem Bereich, auf Werte wie so eine Mission einzuzahlen? Wie muss das nächste Produkt sein? Weil nur dann schaffen wir es gemeinsam, das Ganze ins Leben zu kriegen. Und das heißt, Design und Kommunikation machen wir natürlich auch, ist aber dann wirklich nachgelagert nach diesem ganzen Prozess. Heißt, deshalb sagen wir auch über uns, wir sind keine Agentur, sondern wir sind eine Markenberatung für Strategie, Design und Transformation. Weil wir eben sagen, dass eine Marke nur ganzheitlich erlebbar ist. Das heißt, es gibt diese drei Wirkungsdimensionen, also Inhalt, Form und Haltung, wobei Inhalt fürs Produkt steht. Also wenn ich ein schlechtes Produkt habe, müssen wir gar nicht anfangen, dann macht es keinen Sinn. Wenn ich das Produkt schlecht kommuniziere, macht es auch keinen Sinn, weil am Ende des Tages wäre es dann einfach schade und es gibt so wahnsinnig viele tolle Produkte, die kein Mensch kennt am Ende des Tages, weil die Kommunikation, das Marketing etc. pp. Schlecht war. Und das dritte Thema und wahrscheinlich auch das Wichtigste ist Haltung. Also quasi, wie arbeiten die Leute damit, mit all dem, was wir damit entwickelt haben? Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du, bewusst übertrieben, wenn du einen Rolls-Royce fährst und hast eine Panne und rufst dann bei der Hotline an und du kriegst keinen an die Strippe, denkst du dir, what? Einfach nur. Also, oder der sagt dir, ja, buch dir doch jetzt einfach mal ein Taxi und dann schau mal, wie es weiterkommt. Das darf da einfach nicht passieren. Ja. Und ich übertreibe bewusst, weil da wird es einfach nochmal irgendwie deutlicher. Oder wenn du dir den Gaggenau-Backofen kaufst und der vielleicht jetzt irgendwie kaputt ist und du wartest 4 Wochen, bis mal irgendwie der Kundendienst kommt, dann denkst du dir, warum habe ich denn bitte 6.000 für diesen Backofen ausgegeben, wenn ich jetzt so quasi im Regen stehen gelassen werde? Also,
ja, da müssen schon diese drei Zahnräder voll ineinander greifen, genau, damit das Gesamtbild dann auch stimmt.
Und deshalb bin ich auch bei der Frage, ja, Logo machen wir natürlich auch, aber wie du schon sagst, es ist nicht das Wesentlichste, ob ich das Logo in einen runden Kreis setze oder in ein Rechteck.
Ja. Zu einem Euro Versprechen heißt ja Conscious Growth und das ist ja aber auch immer wieder sicherlich unternehmerisch eine Gratwanderung und verlockend, dann doch eine neue Kunde anzunehmen oder noch einen Auftrag drauf zu satteln, der vielleicht gerade Spaß macht, aber obwohl man sich gerade vorgenommen hat, mal zu konsolidieren. Oder standet ihr zuletzt vor einer Entscheidung, wollen wir schneller wachsen, wollen wir noch was reinnehmen oder wollen wir wirklich bewusst handeln? Und wie habt ihr euch dann entschieden?
Also bei uns ist ja Conscious Growth, in erster Linie heißt Conscious Growth, dass wir Werte, Vision und Mission ernst nehmen, logischerweise. Heißt, Conscious Growth hast du dann, also du wächst dann bewusst, wenn du immer so wächst, dass du auf Werte, Vision und Mission einzahlst. Das heißt, logischerweise haben auch wir ein Wertesystem. Heißt, auch wir haben schon Kunden abgelehnt und das jetzt nicht nur irgendwie so klassisch aus Tabak, Rüstung und Alkohol und so weiter und Religion, das sind ja eigentlich irgendwie immer so Ausschlusskriterien, wo man oftmals sagt, ja, macht man jetzt nicht so gerne oder gar nicht, sondern wir machen es in erster Linie oftmals haltungsbedingt nicht. Jetzt werden wir oftmals in so ein Agentursetting noch mit reingegondelt und dann heißt es halt, große Ausschreibungen, neues Corporate Design von XYZ-Konzern, was natürlich wirklich schön wäre zu haben. Machen wir aber dann bewusst nicht, weil wir eben sagen, wir pitchen nicht. Und klar ist das etwas, wo uns das ein oder andere sicher durch die Lappen geht, aber wir würden nur dann pitchen, wenn wir quasi auch schon vorher zumindest mal mit den Hauptansprechpartnern gesprochen haben und wenn wir auch wissen, wir haben eine Entscheiderebene, die es dann auch entscheiden kann. Ansonsten tun wir es einfach nicht mehr, egal wie verlockend das ist. Ja. Aber das ist nur mal ein Beispiel von vielen.
Okay. Ja. Ja, eines deiner Credos lautet ja, you can tame a wild horse, but never put life into a dead one or in a dead one, von Ogilvy, einem der Väter moderner Werbung. Ja, ich war ja 25 Jahre in der Automobilentwicklung tätig, habe auch viele Startups gesehen, die teilweise tolle technische Ideen hatten, aber die waren alles andere als markentechnisch ein wildes Pferd. Mhm. Und da sind auch viele dann irgendwo, na, sagen wir mal, im Stall geblieben und nie irgendwo auf die Weide gekommen, um es mal so zu nennen. Ja, wie ist da deine Perspektive? Warum ist genau dieser Satz so essentiell wichtig für moderne Marken?
Weil es nichts Langweiligeres gibt als Langeweile. Klingt zwar irgendwie blöd, aber es gibt, weißt du, warum sollte ich? Und jetzt bin ich ja jemand, aber das hat Martin Nikaczynski ja im Allgemeinen. Also zu uns kommt niemand, der eine Preisführerschaft anstrebt. Dann würde ich auch das Geld gar nicht in Marke investieren, weil dann sage ich, dann investiere ich es eher in Prozesse und schaue einfach, dass ich den günstigsten Preis draufschreiben kann, einen großen Preis, sage ich, ja, jetzt 40% billiger als beim nächsten. Dann kann man so machen, ist aber jetzt nicht das, wo man zu uns kommen würde. Heißt, wir schauen natürlich immer, dass wir alles so kommunizieren und so bauen, dass es im Gedächtnis bleibt. Und im Gedächtnis bleibt es nur dann, wenn es irgendwie aus der Norm austritt. Auch mal wieder ein Beispiel, was ich total liebe, Occhio, wie es oft, oder ich nehme mal Gaggenau. Gaggenau zum Beispiel, da hatten wir auch die Marke neu gebaut und wir hatten eine recht lange Diskussion über, ob es denn quasi ein Kochgerät ist und am Ende ist es Kitchen Appliances, also quasi langweiliger geht eigentlich nicht. Es ist ein Backofen, es ist eine Lüftung, es ist ein Kühlschrank, so weiße Ware, wie man irgendwie früher so ganz klassisch gesagt hat. Mhm. Und ob wir uns darauf spezialisieren sollten, dass man damit einfach das beste Ergebnis erzielt, also quasi das beste Produkt, das beste Essen damit machen kann, oder eben es anders positionieren soll. Was habe ich gemacht? Ich habe dem CEO, und ich habe einen gar genau Backofen zu Hause, ein Foto geschickt, wo ich gerade eine Fertigpizza in meinem gar genau Backofen mache. Und sage ganz ehrlich, ich bin der beschissenste Koch der Welt. Trotz alledem habe ich deine Produkte zu Hause, weil sie ein Möbel sind. Mhm. Und also, oder am Ende des Tages, ein gar genau Produkt ist kein Backofen, sondern ist ein Statussymbol, das einen Backofenfunktionen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Weil ansonsten, wenn ich einen Backofen will, kaufe ich mir einen Neff. Die kommen aus dem gleichen Haus. Sorry to say, das ist alles BSH. Also auch gar genau ist eine BSH-Tochter. Klar, die haben andere Teile. Also das muss man sagen. Also ein gar genau Backofen, das ist jedes Teil wirklich ein gar genau Teil. Trotz alledem, sie kommen aus dem gleichen Haus. Also Siemens, Neff und gar genau kommen alle von der BSH. Bosch übrigens auch. Also nur ein Neff-Backofen, hey, wenn ich es hart auf hart komme und den bei Otto oder sonst wo kaufe, kriege ich den für 600 Euro. Der andere kostet 6.000. Mhm. Also there's a slight difference. Ungefähr, ich kann mir mal 10 Neffs da reinhängen oder halt einen gar genau kaufen. Warum tue ich das? Heiß machen tun alle. Mhm. Also am Ende geht es halt wirklich um diese Grundausrichtung und die muss einfach irgendwo ein verrücktes Pferd sein. Auch ich weiß nicht, wer den Markenauftritt von Gaggenau jetzt im Salone bei in Mailand verfolgt hat. Wir haben einfach einen Tempel gebaut für die Sachen. Mhm. Also da ist ein Backofen, der mehr oder weniger wie auf einem Altar steht, in Anführungszeichen. Ja, es ist ein Backofen, aber es ist kein Backofen mehr, es ist ein Statussymbol. Ja. Und bei Occhio zum Beispiel, damals Occhio noch wirklich, das war die Markteinführung von Mito, also von dieser kreisrunden Leuchte, für die Occhio mittlerweile steht. Und damals gab es nichts, was im Möbelsegment so funktioniert hat, dass Menschen drin waren. Es waren immer nur schöne Räume mit Produkten drin. Und du müsstest mehr oder weniger schon darauf hinweisen, welches Produkt das geht. Ja, das ist übrigens das Sofa und der Teppich und so weiter. Was haben wir gemacht? Wir haben bewusst Menschen reingenommen. Mhm. Und haben es halt so weit übertrieben, dass wir halt gleich Hollywood-Schauspieler reingenommen haben. War total lustig, weil eigentlich war es eine Idee, die hatte der CMO und ich irgendwann mal, als wir unterwegs waren auf einer Messe und waren nicht ganz nüchtern an der Hotelbar, dann haben wir gesagt, ja komm, lass uns doch einen Hollywood-Schauspieler nehmen. Und wir fanden dann aber nüchtern betrachtet die Idee auch noch so gut, dass ich mich dann, und ich hatte damals null Kontakt zu gar nichts, also zumindest nicht zu diesen ganzen Celebrities, und ich habe mich da durchtelefoniert, bis ich irgendwann mal die Nummer vom Management von Mads Mikkelsen zum Beispiel hatte. Und wir haben den dann gekriegt. Und das war richtig geil einfach, weil ich meine, Mads Mikkelsen, der hat mittlerweile jeden Blockbuster gespielt, den man sich vorstellen kann, von James Bond über Marvel, über Star Wars, über Indiana Jones, also wirklich, der hat alles durch, Harry Potter sogar mittlerweile. Und der hat halt eben unsere erste große Occhio-Kampagne gedreht. Und es war einfach nur wirklich cool. War es vernünftig? Überhaupt nicht, weil am Ende des Tages haben wir, die Situation werde ich auch nie vergessen, der Martin, der CMO, den ich hiermit auch sehr herzlich grüße, standen wir halt dann irgendwie so, und logischerweise, Occhio hatte 30 oder 35 Millionen Umsatz, deshalb kein Marketingbudget von 30 Millionen, klar. Und wir saßen halt dann so rum und sagen, sag mal Martin, hast du jetzt eigentlich noch ein Media-Budget? Und ja, nö. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben unsere ganzen Fachhändler zu dem MeToo-Reveal eingeladen nach München. Und das hat logischerweise im Headquarter stattgefunden, wo wir ihnen die Leute gezeigt haben. Aber danach haben wir die ins Kino gefahren. Und wir haben ihnen dort den... also quasi Weltpremiere Mads Mikkelsen-Film gezeigt, es gab Popcorn etc. pp. Und die sind durchgedreht. Und was war der Effekt davon? Die ganzen Fachhändler haben für uns das Media-Budget übernommen, weil die selber den Mads Mikkelsen bei sich im Laden haben wollten, in ihre Kinos ausstrahlen etc. pp. Und sie haben dann quasi dort gebucht, was dann einfach echt super gut funktioniert. Und das war eigentlich so der Beginn der Mito-Ära. Und mittlerweile ist Occhio bei über 100 Millionen. Also das war dann am Ende... wirklich total dumm, aber es hat funktioniert.
Ja, cool.
Und es hat Spaß gemacht.
Ja. Aber vielleicht hat ja einer deiner ersten Jobs als Telefonauskunft dann auch geholfen beim Durchtelefonieren, ja, die Telefonnummer von Hollywood Star
unbedingt. Ja. Genau, ich hätte eigentlich bei der Auskunft anrufen sollen. Ich habe dir mal die Nummer von Mads Mikkelsen. Vielleicht hätte ich welche
weitergekommen. 11833 oder sowas. Genau.
11883.
Ja, genau. Mit dem wilden Pferd nochmal kommend, hattet ihr auch schon mal einen Kunde, wo das Pferd vielleicht eher so halb tot schon war, oder und wie habt ihr das dann wieder beleben können?
Sagen wir mal so, ich würde jetzt nie natürlich einen Kundennamen nennen,
nicht gemeint, anonym.
Ja, genau, wir machen es mal anonym. Sowas kommt natürlich schon vor, dass zu uns Kunden kommen, die sagen, hey, bei mir, meine Marke funktioniert einfach nicht mehr. Das ist eigentlich sogar ein relativ häufiger Fall, oder es wird umstrukturiert und irgendwie einzelne Business Units werden abgegliedert von der Mutter, die werden zur Subbrand und wissen dann einfach nicht mehr, wofür sie stehen. Und das ist echt krass, was das macht. Also was das A mit der Marke macht, das ist sowieso klar, aber was es auch mit der ganzen Belegschaft macht. Plötzlich ist da überhaupt gar keine Zugkraft mehr drin. Man meint immer, ja, Werte, komm bitte, hey, da kann ich doch, es sind ja nur Worte und so weiter. Ist nicht so, weil es ist wirklich eine Kultur. Und eine Kultur, die mehr oder weniger auch eine extrem leitende Funktion hat. Das heißt, nimmst du das weg, passiert auch nichts mehr. Also das wirklich oftmals Stillstand. Und das sind natürlich dann auch schon oftmals Fälle, die dann aktiv zu uns kommen und sagen, okay, wir haben jetzt überhaupt gar keine Zielrichtung mehr, wir wissen überhaupt gar nichts mehr so wirklich über uns. Was natürlich schlau ist, ist, wenn man das früher erkennt, wie Leica zum Beispiel, auch ein Kunde, den ich jetzt seit 2 Jahren betreuen darf, denen geht's super. Also die haben einen Erfolgsjahr nach dem anderen immer so 10-15% gewachsen, bei 600 Millionen mittlerweile. Aber die wissen halt, irgendwann mal gibt es ihre Käuferschaft nicht mehr. Also wenn du in den Leica-Store reinschaust, siehst du normalerweise so 50, 60, 70-jährige ältere Herren, die uzteure Kameras kaufen für 10.000, 15.000 Euro. Machen die das in den nächsten 30 Jahren? Nein, weil der eine Teil ist tot, der andere Teil macht's nicht mehr, weil er, keine Ahnung, in der Geriatrie sitzt oder sonst wo. Und wenn ich dann wieder meine Tochter zum Beispiel frage, die ist jetzt 17 und klassische Gen-Zilerin, zeichne mir doch mal ein Fotoapparat, dann sagt sie, what? die hatte noch nie einen Fotoapparat in der Hand. Die kann mir ein Icon von einem
vom Homescreen
vom,
dann
vom, genau, vom Smartphone, Homescreen ja, abzeichnen. Ja. Aber das war es dann auch. Ein Fotoapparat, mit, warum sollte die um Himmels Willen ein Fotoapparat kaufen, wenn sie noch nie in ihrem Leben Kontakt damit hat? Und das heißt, wie baust du aus einer extrem starken Marke, und Leica ist eine starke Marke, diesen roten Punkt hat jeder im Kopf, wie baust du die so, dass sie quasi auch andere Produkte tragen kann? Mhm. Und das war zum Beispiel eine Aufgabe, die wir halt dann eben auch umgesetzt haben. Auch wieder auf Basis von unserem normativen Rahmen, wie wir es nennen, von Werte, Vision und Mission. Und dann hatten wir auch eine Markteinführung, die ist die erste erfolgreiche Markteinführung war, die kein Fotoapparat war, nämlich der Beamer, der da rauskam, der super gut funktioniert hat, und jetzt das neue Lights Phone, also auch ein Telefon, das auch nochmal fast das Doppelte kostet wie ein iPhone und trotzdem hervorragend funktioniert. Und das schaffen wir aber halt eben auch nur, indem wir halt immer wieder auf den Markenkern einzahlen. Und bei Leica zum Beispiel ist es Creating Meaningful Moments. Also ich weiß zum Glück alle unsere Visionen mehr oder weniger von meinen Kunden im Kopf. Und Creating Meaningful Moments, wir bauen halt dann alles immer so, dass es halt, klar kommt das aus der Fotografie, aber wenn wir die Beamer-Kampagne haben wir zum Beispiel so gebaut, dass es gibt ja nichts Profaneres wie Netflix schauen, aber das war halt dann eben ein Beamer, der auf dem Hudson River an Segel dran gebeamt hat. Oder ein Mann hat für seine Frau in der Garage ein Autokino gebaut und dahin gebeamert. Das war halt dann immer ein besonderer Moment. Und so verkauft sich's halt dann am Ende des Tages auch, weil die Leute verstehen, ach so, es geht nicht mehr um die Frage, ja, Fotoapparat oder Beamer, was hat das denn miteinander zu tun? Sondern es geht einfach nur noch um die Frage Creating Meaningful Moments. Mhm. Das hat beides. Mhm. Und ja.
Ja, sehr cool.
Danke.
Wir haben ja viele Unternehmer auch unter den Zuhörern. Wenn du so ein Takeaway heute mitgeben möchtest, was wäre das, was man branchenunabhängig eigentlich bei sich im Unternehmen auch umsetzen kann, um erfolgreich zu werden, bleiben, wie auch immer?
Ich denke, es gibt da dieses If you confuse, you lose. Mhm. Ist ja gerade so ein Saying, meiner Meinung nach ein sehr richtiges Saying. Also reduziere dich aufs wirklich Wesentliche. Also Kommunikation ist immer etwas, was nur im Kleinen funktioniert. Wenn du viel sagst, hast du meistens überhaupt gar nichts mehr gesagt. Also auch wenn mir Leute irgendwie so, oder Unternehmensfilme oder sowas, wenn ich allein schon das Wort Unternehmensfilm, wer guckt sowas an? Ja, wir sind die Tralala hin und her. Uns gibt es seit 1987. Wir wurden gegründet von Hans Meyer und keine Ahnung. Und so sieht es bei uns im Büro aus. Da steht unser Faxgerät. Ja, toll. Also why? Also was hat das für einen Mehrwert? Und wie gesagt, erzähle kurze, prägnante und vor allem Geschichten, die im Gefühl bleiben. Und zeige sie und beweise sie. That's basically it. Also bei mir zum Beispiel nochmal, wir sagen ja zum Beispiel, weil wir sagen, wir sind eine Markenberatung für Strategie, Design und Transformation, kann sich auch kein Mensch merken. Das ist auch wirklich nur eine deskriptive Beschreibung. Was wir eigentlich tun, ist, wir sagen, wir machen Marken zum hellsten Stern in ihrem Segment. Und das tun wir nicht nur, also quasi hier ist ja auch der hellste Stern oder meine Visitenkarte, da sind ein Sternenhimmel drauf und ein Stern ist quasi hervorgehoben. Das heißt, wenn ich mich vorstelle und eine Visitenkarte übergebe, dann gebe ich die immer umgekehrt her und sage, ja, hi, ich bin der Christopher, wir machen Marken zum hellsten Stern in dem Segment. Was zwei Effekte hat, einmal verstehen die Leute, was ich tue, und sie sagen, auch wenn sie mich dann nachher nochmal irgendwo sehen, ach, du bist doch der Typ mit dem Stern. Und genau das ist das, was ich erreichen möchte. Ich will einmal, dass man mich versteht und zweimal, dass man mich erinnert.
Mhm. Ja, sehr cool.
Ja.
Ja, Christopher, vielen lieben Dank für die Insights in sehr diese gerne. Spannende Branche oder spannende Tätigkeit. Ich werde mich auf alle Fälle an dich erinnern.
Ich mich auch an dich, Kai.
Danke. Ja. Ja, ich denke, für alle, die zuhören, ihr habt gehört, dass es wichtig ist, da niemanden in Konfusion zu bringen, sondern eben sich kurz zu fassen, und das Zeigen und Beweisen, glaube ich, auch heute immer wichtiger als vielleicht früher noch, wo man noch einem gedruckten Prospekt irgendwas geglaubt hat, aber heutzutage mit der Reizüberflutung über Social Media und jetzt noch mit KI, da weiß man nicht mehr, was echt ist und was nicht. Also das Beweisen ist sicherlich ein sehr interessanter Faktor. Also abonniere den Podcast, teile die Episode mit jemandem, der sie vielleicht gerade braucht. Gestalten statt jammern. Danke.
Danke.
Gestalten oder jammern? Bis zur nächsten Episode. Bis dahin Ärmel hoch. Dein Kai Kisseberg.